Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel: So zieht nun an. Kolosser 3, die Verse 11 bis 13. Da ist nicht mehr Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Skynte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einer den anderen und vergebet euch untereinander. Wenn jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. In Vers 11, da ist nicht mehr Jude und so weiter. Das fügt Paulus hinzu, weil er sich bemüht, die Kolosser erneuert von den Zeremonien loszureißen. Die Worte bedeuten, dass die christliche Vollkommenheit jener äußerlichen Bräuche überhaupt nicht bedarf. Ja, dass sie ihr völlig fremd sind. Denn der Unterschied von Vorhaut und Beschneidung, von Juden und Griechen, umfasst als ein Teil das Ganze aller äußerlichen Vorgänge. Das Folgende, nicht Grieche, Sküte, Sklaver, Freier, ist zur Betonung hinzugefügt worden. Wir lesen dann weiter. Alles und in allem, Christus. Christus allein ist Bug und Heck, wie man sagt, Anfang und Ende. Nun aber versteht er unter Christus die geistliche Gerechtigkeit Christi, die die Zeremonien beseitigt. Diese sind also in einer wahren Vollkommenheit überflüssig. Sie dürfen überhaupt nicht mehr gefeiert werden, weil sonst Christus Unrecht geschieht. Gleichsam als müssten diese Hilfsmittel herbeigeholt werden, um seinen Mangel zu ergänzen. Dann ab Vers 12. So zieht nun an. Wie der Apostel einige Eigenschaften des alten Menschen aufgezählt hat, so bespricht er nun auch die des Neuen. Dann, sagt er, wird eure Erneuerung durch Christus feststehen, wenn ihr barmherzig, freundlich und so weiter seid. Denn das sind die Wirkungen und Zeugnisse der Erneuerung. Die Ermahnung hält also vom zweiten Satzglied ab. Und Paulus hält so bei dem Wort anziehen die bildliche Redeweise im Gedächtnis. An erster Stelle nennt er das herzliche Erbarmen und bezeichnet damit den ernsten und gleichsam innerlichen Trieb der Barmherzigkeit. An zweiter Stelle nennt er die Freundlichkeit. Er fügt die Demut hinzu, weil niemand freundlich und umgänglich ist, der nicht den Hochmut und die falsche Erhabenheit ablegt und sich der Bescheidenheit unterworfen hat, ohne sich etwas anzumaßen. Die Sanftmut, die nun folgt, reicht weiter als die Freundlichkeit, denn diese zeigt sich besonders im Gesichtsausdruck und in der Rede, jene aber in der inneren Wesensrichtung. Aber da wir es ja oft mit verkehrten und unangenehmen Leuten zu tun haben, ist die Geduld nötig, die Sanftmut in uns fördert. Schließlich führt er aus, was er unter der Geduld versteht, dass wir Nachsicht üben und auch verzeihen, wenn sich einer verfehlt. Aber weil das sehr beschwerlich ist, gründet er seine Lehre in dem Beispiel Christi und legt dar, dass das Gleiche auch von uns gefordert wird, wie Christus uns in Gnaden angenommen hat Obwohl wir so oft und überaus schuldig geworden sind, so sollen wir die gleiche Menschenfreundlichkeit den Nächsten erweisen und alles vergeben, was sie gegen uns gefehlt haben. Darum sagt er, wenn jemand Klage hat wider den anderen, er gibt damit zu erkennen, dass man nicht einmal gerechte Strafe nach menschlichen Ermessen geltend zu machen suchen darf. Als die Auserwählten Gottes lesen wir dann weiter. Man verstehe hier unter den Auserwählten die Abgesonderten, als wenn der Apostel sagte: Mit der Bestimmung hat Gott euch erwählt, geheiligt und in seine Liebe aufgenommen, dass ihr barmherzig seid. Wer diese Tugenden nicht hat, rühmt sich vergeblich, heilig und von Gott geliebt zu sein, und reiht sich vergeblich in die Zahl der Gläubigen ein.